Ja, ich lese aus Psalm 25, einem Psalm von David. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Ich vertraue dir. Ich glaube, dass du mich hörst. Herr, zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe, und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr. Deine Güte ist doch so groß. Gut und gerecht ist der Herr. Den Sündern zeigt er den richtigen Weg, ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für die, die seinen Bund achten und seinen Weisungen gehorchen. Dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und hilflos. Sprenge du, Herr, die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Nimm den Druck von mir. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine Hoffnung bist du allein.
Der Kalender schenkt uns in diesem Jahr einen dritten Weihnachtsfeiertag, als ob wir das nötig hätten. Wir können die frohe Botschaft der Engel an die Hirten noch einmal hören. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Jede Geburt ist ein freudiges Ereignis, aber diese Geburt hat eine Zeitenwende eingeläutet, ganz ohne Glockenklang, aber mit Engelgesang. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, an denen er seine Freude hat. Gott schenkt uns seinen Sohn. Er ist der Vater, auch mein liebender Vater. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit, hat vielleicht mancher gesungen, hoffe ich mal, ganz allein im nicht öffentlichen Raum. Wir haben Grund zur Freude auch im Lockdown. Ich bete darum, dass Gott uns einen Hotspot, ein Feuer der Erweckung schenkt, dass er an der Bergstraße das Evangelium, die gute Nachricht von dem Erlöser Jesus einschlägt, das 24 Mal Weihnachten neu erleben, Menschen infiziert hat mit dem Glauben an den ewig treuen Gott. Ich freue mich über jeden, der am 4. Advent mit einer Kerze und einem Brief Licht in das Dunkel dieser Tage gebracht hat. Jesus ist das Licht der Welt. Und er ist heruntergekommen, ist abgestiegen, Erde statt Himmel, dahin, wo wir sind, runtergekommen, abgestiegen, alles aus Liebe. Der König wird Kind. So hat Daniel Kalauch es in seinem Lied ausgedrückt, so wunderbar ausgedrückt, heruntergekommen, abgestiegen. Das ist Grund zur Freude, auch in der Krise. Es hat mir große Freude gemacht über einen Psalm, also ein altes Lied aus dem Liederbuch des Volkes Israel, nachzudenken. Psalm 25 will ich mit euch besehen. David schrieb dieses Gebet und ich kann mir vorstellen, dass er es an einem Jahreswechsel verfasst hat. Ich weiß nicht, was er für einen Kalender hatte, unseren gregorianischen, und das Kirchenjahr kannte er sicher nicht, aber das ist mir egal. Seine Worte sind für mich höchst aktuell. Die erste Folie steht schon da und das zweite auch, danke. Leite mich in deiner Wahrheit, ist dieser Psalm in der Zürcher Bibel überschrieben. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, beginnt er, so hören wir es auch im Lobgesang der Maria. Meine Seele erhebt den Herrn. Nach dir, Herr, verlangt mich. Auf dich, Herr, richte ich Herz und Sinn, so beginnt das Gebet des David in anderen Bibelübersetzungen. Das ist doch meine Haltung, meine Einstimmung, wenn ich mit Gott rede. Mich treibt die Sehnsucht nach Zuspruch und Aussprache. Ich fokussiere mich. Das heißt, meine Gedanken und mein Sinnen ist auf Gott ausgerichtet. Wie kann das gelingen? Auf mancherlei Art. Mit geschlossenen Augen oder mit dem Blick auf ein Bild, ein Kreuz, eine Blüte, in einer stillen Kammer oder auf einem hohen Berg, tue ich es am liebsten, oder inmitten einer singenden und anbetenden Gemeinde, dann auch gerne mit geöffneten Augen. Ich freue mich darauf, wenn wir es auch hier wieder so tun. Hast du, haben Sie noch eine Sehnsucht, das Verlangen nach nahe bei Gott zu sein, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, war 2014 die Jahreslosung, ganz so lange ist es noch nicht her. Aber was ist mit meiner Sehnsucht nach Gott? Ist sie verflogen wie der Rauch im Wind? Viele Psalmen drücken diese Sehnsucht aus. Denkt mal, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So sehnt sich meine Seele Gott nach dir, steht im Psalm 42. Psalm 130 steht: Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als die Wächter nach dem Morgen. Das, finde ich, ist ein schönes Bild und kann jeder nachempfinden, der eine Nachtschicht gemacht hat oder der nachts nicht schlafen kann oder der schon vor dem Sonnenaufgang im Morgengrauen unterwegs ist. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist besonders stark, wenn wir lange allein waren, wenn durch Verordnungen vor menschlicher Nähe gewarnt wird, wie in diesen Tagen, und wenn wir in Quarantäne sind. Das Wort hat übrigens durchaus einen biblischen Ursprung. Das hat mit der Zahl 40 zu tun, lateinisch quadraginta. 40 Tage sollte eine Frau nach der Geburt eines Sohnes zu Hause bleiben, steht 3. Mose 12. 40 Tage war Jesus in der Abgeschiedenheit der Wüste, aber so eine Isolation bleibt uns erspart. Wir müssen nicht als Eremiten, als Einsiedler leben, um Gott zu erleben. Gott ist immer ansprechbar. Manchmal versuche ich mir vorzustellen, wie viele Leitungen oder Kanäle bei ihm freigeschaltet sein müssen oder wie viele Dienstboten im himmlischen Callcenter sitzen müssen. Dann komme ich mir so klein und unbedeutend vor. Was ist meine kleine Not gegen die Schreie der Verwundeten, Verfolgten und Hungernden dieser Welt? Ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Gottes Server leiden nicht an Datenüberlauf. Ich darf mit Psalm 25 beten. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Ich vertraue dir. Ich glaube, dass du mich hörst. Mit Psalm 139. Du kennst und verstehst meine Gedanken von Ferne. Enttäuscht wird niemand, der auf dich hofft. Das ist die Lebenserfahrung des Beters. Und das darf ich Gott als Vertrauensbeweis entgegenbringen. Es ist Sonntag nach Weihnachten. Und auch letzter Sonntag im so besonderen Jahr 2020. Früher sagte man, im Jahr des Herrn, Anno Domini, 2020 dominierte ein kleiner Parasit. Er ist nur 2 Nanometer groß und wird uns täglich in Medizinballgröße und schillernden Farben vor Augen gemalt. Das soll Angst machen. Der oder das Virus vermehrt sich gerne. Wer will es ihm verdenken und übel nehmen? Aber das schafft er nicht allein. Logisch, er ist sehr clever und findet anfällige Zellen zum Andocken, die ihm eine zahlreiche Vermehrung ermöglichen. Uns brachte er die Erkenntnis, wir sind nicht allmächtig, wir ohnmächtig und anfällig. Und wir fürchten den Kontrollverlust. Das macht uns Angst. Ich will nicht in Angst erstarren, eher fliehen. Fliehen zu dem hin, der auch in der Pandemie mein liebender Vater und starker Gott ist. Kannst du auch so beten? Mein Gott, ich hoffe auf dich. Ich vertraue dir. Willst du danken für das größte Geschenk Gottes an dich und mich? Gott wurde Mensch. Jesus ist gekommen. Er kam zu uns aus Gottes Herrlichkeit. Er wurde Mensch. Er kam in Raum und Zeit. Er hört nicht nur mein Gebet, er versteht und weiß auch, wie es mir geht. Es ist an mir, mich auf ihn einzulassen. Das ist jetzt mein erster Punkt. Herr, zeige mir deine Wege. Nach seiner Ausrichtung auf Gott und der Bekundung von Vertrauen kommt das persönliche Anliegen, das, was der Beter sich wünscht. Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. So steht es in der Gute Nachricht Bibel. Diese Bitte hört Gott gerne. Damit sind wir bei ihm richtig und mit ihm konform. Darum bete ich auch immer wieder, das singe ich auch. Zeige mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Dennoch fällt es mir schwer, oft schwer, seinen Weg für mich und mit mir zu erkennen und zu finden. Die Wegweiser und Weichenstellungen, die Fingerzeige und Warnschilder sind nicht immer leicht zu erkennen. Oder die Wege scheinen mir unwegsam, unbequem, unverständlich. Wir brauchen geschärfte Sinne, offene Ohren und erleuchtete Augen, um wahrzunehmen, was Gottes Wege und Jesu Auftrag für mich sind. Und es fällt mir schwer zu warten. Das Thema Geduld ist immer aktuell. Wer geduldig ist, der ist weise, aber wer ungeduldig ist, offenbart seine Torheit, hat der weise Salomo in seiner Spruchsammlung aufgeschrieben: Ich bin ein Tor und übe noch Geduld. Aber warten lohnt sich. Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Manchmal können wir uns die Wege nicht aussuchen. Dann bestimmen andere, wo es lang geht, oder wir werden durch Krankheit und Ungemach ausgebremst. Dann habe ich Zeit zum Beten, Bibel lesen, Bibel studieren, zum Besinnen und Schuld bekennen. David hatte seine Schuld eingestanden und Vergebung erhalten, aber ganz vergessen kann er sie nicht. Er betet: Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe, und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade und Barmherzigkeit denke an mich. Herr, deine Güte ist doch so groß. Schämst du dich noch deiner Jugendsünden? Haderst du noch mit falschen Wegen, die du eingeschlagen hast? Hätte ich doch damals nicht voreilig. David hat erlebt, wie seine Fehltritte zwar Konsequenzen haben und hatten, aber auch wie Gott vergibt, die Schuldregister löscht und Schuld in Segen verwandelt. Gerade für die Versager, für Niedergeschlagene, für den gemeinen Sünder hat unser Gott Hilfe und Wegweisung. Gut und gerecht ist der Herr, haben wir gehört. Den Sündern zeigt er den richtigen Weg, steht in Vers 8 dieses Psalms. Das tröstet mich. Das tröstet mich. Auf die Bitte des Beters: Herr, zeige mir deinen Weg, zeig mir den Weg, den ich gehen soll, folgt also die Erkenntnis: Ja, er zeigt sogar den Sündern den rechten Weg. Er will sie ja für sich gewinnen. Jesus sagte: Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und er will sie lehren und leiten. Was halten wir von Belehrung? Wie gerne lassen wir uns lenken und leiten? Die Lehrer unter uns kennen den Widerstand und den Widerspruch gegen Belehrung, nicht nur bei Kindern. Wie wertvoll gute Lehrer sind und welches Glück es ist, in den verschiedenen Fächern unterwiesen und ausgebildet zu werden, wurde mir auch erst im späteren Leben so richtig bewusst. Ich musste nicht bezahlen für meine Ausbildung, auch nicht für das Studium, deshalb blieb die Wertschätzung gering. Aber ich danke Gott für gute Lehrer, Dozenten, Ausbilder, die mir nicht nur Wissen vermittelt, sondern Orientierung gegeben und christliche Werte vorgelebt haben. solche, die mit ihrem Leben veranschaulicht haben, was sie an theoretischem Wissen weitergaben. Jesus war der geniale Rabbi, der Lehrmeister in praktischer Jüngerschaft. Ihn kannte David noch nicht, obwohl er schon prophetisch von ihm spricht. In Deutschland gibt es ca. 30 Anbieter von Jüngerschaftsschulungen. Sie nennen sich Bibelschule, Bibelcenter, Bibelcollege, Bibelinstitut, Bibelseminar, Bibelakademie und auch Bildungszentrum. Theologische Hochschule will ich nicht vergessen. Ja, Freie Theologische Hochschule. Ja. Das jüngste wurde dieses Jahr im sächsischen Oelsnitz eröffnet. Das wollte ich erwähnen. Die ehemalige Bibelschule Burgstedt heißt jetzt Christliches Bildungszentrum Erzgebirge. Sehr schick und zeitgemäß, ganz neu und sehr zu empfehlen für die jungen Leute. So viele sind nicht heute unter uns. christliches-bildungszentrum.de. Schaut es euch an. Das ist der zentrale Vers in unserem Psalm, ist der Vers 10. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Ich wollte euch mal weiße Weihnachten zeigen. Ich habe sie dieses Jahr auch nicht so erlebt. Aber ja, etwas Schönes. Ja, was ist Güte? Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Sie wird sichtbar durch Gutes tun, Gnade und Barmherzigkeit üben. Da klingt schon die Jahreslosung für nächstes Jahr an. Güte und Treue sind wie Geschwister, ein Wortpaar, das in 8 Psalmen so erwähnt wird. Treue ist eine Tugend, die Verlässlichkeit gegenüber einem anderen oder einer Sache ausdrückt. Treue ist die innere feste Bindung einer Person an eine andere Person. Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Gott ist treu. Durch ihn seid ihr berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Steht in 1. Korinther 1, Vers 9. Hast du eine innere feste Bindung zu Jesus Christus? Wem vertraust du uneingeschränkt? Ich vertraue Jesus. Auch wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, schreibt Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus. Es ließ sich noch vieles über Treue sagen. Wir sehen sie heute mehr bei Hunden als bei Menschen. Die Wege des Herrn sind Güte und Treue. Ist das nicht zu einseitig, zu weichgespült? Gott kann doch auch zornig, streng und hart sein. Ja, er gibt seine Ehre keinem anderen und geht mit seinem Volk ins Gericht. Er straft unsere Untreue. Der Vers 10 geht ja auch noch weiter. Güte und Treue sind an Bedingungen geknüpft. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Es gilt für die, die seinen Bund achten und seinen Weisungen gehorchen. Zur Zeit des David galt der Bund Gottes mit Abraham und mit Mose. Ich bin Jahwe, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid, sagt Gott immer wieder. Ich dulde keine anderen Götter neben mir. Die Israeliten nahmen es aber mit der Treue nicht so genau und haben den Bund immer wieder gebrochen. Gott hatte einen genialen Plan. Ein Bund, der nicht auf der Einhaltung von Gesetzen beruht, sondern durch Glauben erfüllt wird und von Vertrauen geprägt ist. Es sollte genügen, dass einer das Gesetz mit seinen 613 Geboten und seinen Satzungen erfüllt. Einer, der uneingeschränkt gehorsam ist. Koste es, was es wolle. Es kostete den Tod. Gott selbst hat seinen Sohn gesandt. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Schön, dass das in dem ersten Lied schon angeklungen ist. Steht Philipper 2, Vers 8. Kannst du das glauben? Willst du das akzeptieren? Das Leben und Sterben des Jesus von Nazareth ist geschichtlich belegt, nicht nur durch die Autoren der Bibel. Aber was ist mit der Auferstehung? Das ist zwar vielfach bezeugt, aber nicht nur der Jünger Thomas hatte zunächst seine Zweifel. bis er selbst dem Auferstandenen gegenüberstand und ausrief: Mein Herr und mein Gott. Und was antwortet Jesus? Du Ungläubiger, warum hast du nicht gleich geglaubt? Wo warst du denn bei meiner ersten Begegnung? Alle Welt wird von dir, dem Zweifler, dem ungläubigen Thomas, erfahren, mein lieber Thomas. Nein, so reagiert Jesus nicht. Nebenbei bemerkt, wurde ich nach der Geburt unseres ersten Sohnes gefragt: Wie könnt ihr euren Sohn Thomas nennen? Das war doch ein Zweifler, ein Ungläubiger. Da wisst ihr, wo ich herkomme. Jesus liebt auch die Zweifler, die ehrlich fragenden Skeptiker. Kann auch Jesus dich überführen und berühren mit seiner Liebe? Nicht die Erfüllung von Geboten und die Einhaltung von Gesetzen ist der erste Schritt zu Jesus. Zu Thomas sagt er, glücklich zu nennen oder selig sind, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Den neuen Bund, den Gott, der Herr der ganzen Welt, mit seinen Menschenkindern geschlossen hat, beruht auf eben diesem Glauben. Denen Glauben, die als Zeugen der Auferstehung Jesus begegnet sind. Sie sind für mich integer, glaubwürdig. Zeugen und Botschafter von Jesus können auch wir sein. In diesem Gottesdienst ist später Gelegenheit, dann gleich, wenn ich hier fertig bin, zum Zeugnis. Unzählige Christen haben ihr Zeugnis mit dem Leben bezahlt. Gerade in den ersten 3 Jahrhunderten nach Christus, die waren sich der Sache mit Jesus total sicher. Die haben erlebt, dass Jesus neues Leben gibt, die Herzen verändert und wunderbare Freiheit schenkt. Freiheit inmitten einer gottfeindlichen Diktatur, einem Kaiserkult. Heute sind andere Menschen und Dinge Kult. In der Jahreslosung dieses Jahres hören wir diesen Aufschrei. Ja, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Gott ist gut zu mir. Er begegnet mir als liebender Vater. In Jesus ist er mir entgegengekommen. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Mit dem Kind in der Krippe begann Gottes Weg zu meiner Errettung. Ein Königsweg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Das wusste schon David. Das kann ich für mein nicht ganz junges Leben bezeugen. Dahinter stehen 50 Jahre Glaubenserfahrung. Und wenn Gott will, kommen noch ein paar dazu. Seine Güte und Gnade, seine große Treue werden folgen mir mein Leben lang. Das ist der Refrain eines Liedes, das ich früher im Chor gesungen habe. Darum will ich ihn loben und rühmen ohne Scheu, täglich ihm bringen Ehr, Preis und Dank. Manche von den Älteren hat vielleicht dieses Lied auch im Ohr. So geht der Text weiter. Scheu hat mit Angst, mit Ängstlichkeit zu tun. Mein letzter Punkt, befreit von Angst. David kannte die Angst, obwohl er kein ängstlicher Typ, kein Angsthase war. Bevor er am Schluss für sein Volk Israel betet, offenbart er noch seine ganz persönlichen Ängste. Er betet: Sprenge du, Herr, die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Nimm den Druck von mir, steht im Vers 17 in verschiedenen Übersetzungen. Ich kenne das Gefühl von Enge sehr gut. Ich kam aus einer sehr engen Gemeinde hierher. Ich stand vor beruflichen Herausforderungen, die mir manchmal Angst machten. Ich erlebte immer noch und erlebe immer noch, wie unnütz meine Ängste sind. Aber ich bin nicht frei davon. Ich habe erlebt, wie dank ärztlicher Kunst eine sehr enge Stelle an meinem Herzen geweitet wurde. Da war in einem Nu die Beklemmung und die Schwäche vorbei. Das Herz braucht Sauerstoff, damit es funktionieren kann. Und damit der Lebenssaft bis in die kleinsten Kapillare gepumpt wird. Unsere Seele braucht Heiligen Geist, die göttliche Kraft, um glauben und folgen zu können, um den Weg gehen zu können, den uns Gott, unser Vater, weist. Ich kenne den, der Fesseln der Schuld und der Sucht sprengen kann. Er ist der Hirte und Hüter meiner Seele, wie ihn Petrus in seinem Brief bezeichnet. Was macht dir am meisten am Ende dieses Jahres Angst? Wann kommst du in Panik? Ist es das eigene Versagen, das dir Angst macht? Sind es die Nachrichten des Tages und die Prognosen der Wirtschaftsweisen? Sind es Virologen oder Theologen? 1978, als die atomare Aufrüstung ihren Höhepunkt hatte, schrieben Elisabeth und Gerhard Schnitter ein Lied. Die erste Strophe lautet: Wellen der Angst kommen auf uns zu, beklemmen und hemmen, nehmen mir die Ruhe, Angst vor dem Leben und der Einsamkeit, vor dem Sterben, dem Alltag, der freien Zeit. Das passt noch in diese Tage, vor 42 Jahren geschrieben. Kann man Angst vor freier Zeit haben? Ja, wenn man nur mit sich beschäftigt ist und mit seinen Verletzungen, seinem zu kurz kommen und daran denkt, wenn Kurzarbeit oder Freistellung oder der Ruhestand mir viel Freizeit schenken, wenn ich dann plötzlich abgemeldet, bedeutungslos bin. Die Angst vor dem Sterben sollte bei uns kein Tabuthema sein, kein Tabuthema sein. Wir lieben das Leben und wollen es genießen. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das Sterben gehört dazu. Unser Leben hat ein Limit. Es ist begrenzt. Das Leben währt 70 Jahre, wehrt uns Psalm 90. Ich bin auf der letzten Runde. Ich bedenke, dass ich sterben werde. Das nennt die Bibel klug. Kennt ihr den Refrain des erwähnten Liedes, Schnitterliedes? Dann sprecht ihn mit, auch hinter Maske. Aber der Herr ist immer noch größer. Größer, als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles ist ihm untertan. Wohl dem, der diesen Herrn zum Beistand hat, der bei Jesus seine Angst eingestehen und aussprechen kann. Mit wem sprichst du über deine Ängste? Oder versteckst du sie hinter einer übermutigen Maske? Maske ist ja schick. Froh, dass ich es jetzt mal hier nicht drauf habe. Können wir uns einen Freund, einer Freundin anvertrauen? Das wäre der erste Schritt zur Befreiung. Die Wege des Herrn sind nicht immer bequem. Die Wege des Herrn sind manchmal verborgen. Aber deshalb wollen wir wie David beten. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf ihnen zu gehen. Und auch sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Am Schluss betet David für sein ganzes Volk und Land Israel. Das will ich auch für unser Land tun. Da kommt mein letzter Satz. Herr, unser Gott, erlöse unser Land aus aller seiner Not.